Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Ich habe mal eine Zeit lang in einer Kreditkarten-Sperrhotline gearbeitet. Und das ist richtig scheiße. Das ist wirklich richtig scheiße, weil du eigentlich die ganze Zeit nur den Stress von anderen Leuten managst, weil die halt anrufen und sagen, meine Karten sind alle weg!
Sag mal, Laura und Marco, in Severance geht's ja darum, das eigene Bewusstsein in ein Freizeit-Ich und ein Arbeits-Ich aufzuspalten, beziehungsweise die beiden Bewusstseins zu trennen. Ich vermute mal, aktuell hättet ihr so eher kein Interesse an so einem Prozedere, wenn es das in der Realität gäbe. Aber könntet ihr euch denn einen Job vorstellen, in dem ihr das tatsächlich machen würdet, Marco?
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ganz andere Persönlichkeit vor der Kamera zu sein, als in Wirklichkeit. Das ist der Blick von Laura gerade. Also auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe schon einige verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht, die auch gemeinhin so eintönige Jobs sind, die man eigentlich, bei denen man denken würde, man würde sowas tun, wie in einer Autofabrik arbeiten oder in einer Kantine arbeiten. Aber das sind so Dinge, ich weiß nicht, ich habe sogar mal in der Kantine am allerliebsten Tellerwäscher gemacht. Also man konnte da verschiedene Sachen machen, ob ich jetzt was sauber mache oder an dieser Ausgabe war. Aber meine allerliebste Aufgabe war einfach nur, die Teller zu waschen. Weil das war so, ich weiß auch nicht, fast schon meditativ für mich. In meiner Erinnerung habe ich, glaube ich, sogar Podcasts und Musik dabei gehört. Also das fand ich wirklich gar nicht so schlecht als Me-Time. Also man kann bei so einem Job auch schon mal abschalten. Bei uns ist es super schwierig, weil wir ja so kreativ sind und dann privat und private Interessen, so wie bei dieser Serie Severance, und berufliche Interessen so wirklich ineinander übergehen. Deswegen wollen wir das nicht trennen. Aber ich habe eine kleine Liste an Jobs, die ich das auf jeden Fall machen würde.
Eine ganze Liste gleich, okay.
Nee, das eine ist, ich habe wirklich schlimmste Höhenangst. Man kennt ja diese Videos von diesen Fensterreinigern, die so Hochhäuser machen, oder Leute, die diese Masten hochklettern und da Sachen reparieren. Wenn es da eine andere Persönlichkeit von mir gäbe, die eben keine Höhenangst hat, weil Höhenangst ist ja, glaube ich, nicht genetisch. Also das ist ja eine neue Persönlichkeit, die ja quasi neu geboren ist. Ist es ja möglich, dass sie gar keine Höhenangst hat. Plus, ich erinnere mich sowieso nicht dran. Also würde ich das da machen. Einen Job hatte ich noch. Möbelschlepper. Das ist die schlimmste Beschäftigung, die ich mir vorstellen kann. Ich kann das einfach. Ich kann so viele Dinge in meinem Leben tun. Also Bauarbeiter, alles, gar kein Problem. Aber Möbel durch die Gegend schleppen, das wäre das Schlimmste, was man mir antun könnte.
Okay, und du brauchst dann, wenn du quasi den Job machen würdest, dann würde dich das so sehr belasten, dass du das gerne von deinem Bewusstsein abspalten möchtest.
Ich käme jeden Abend traumatisiert zurück. Ich habe schon Probleme damit, meine okay. Sachen zu schleppen. Wenn mich irgendein Freund fragt, ihm zu helfen, ich bin der Erste, der ja sagt, aber ich gehe jetzt nicht nach vorne, wenn pauschal in den Raum gefragt wird. Aber das ist traumatisch für mich.
Laura, was wäre denn ein traumatischer Job, den du severen würdest?
Ich glaube nicht daran, dass du, und da steige jetzt gleich tief ein, ich glaube nicht daran, dass du das komplett, aufteilen kannst, weil ich glaube, dass du immer irgendeine, wenn es auch irgendwie eine physische Erinnerung hast. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das bei irgendeinem Job machen wollen würde, selbst bei einem, den ich nicht machen möchte, weil ich glaube, dass es trotzdem Auswirkungen darauf hätte, wie mein Outie sich fühlt. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass, ethisch gesehen fände ich es auch nicht okay.
Aber das ist eine ganz andere Frage. Darüber reden wir jetzt gar nicht. Ja. Also kannst du dir auch nicht vorstellen, für 6 Monate auf die Ölbohrinsel zu gehen, der härteste und gefährlichste Job der Welt, bei dem du eigentlich ja auch, das ist ja fast schon wie freiwillig ins Gefängnis gehen.
Und, ja, aber dann würde ich, wenn ich die Entscheidung treffe, das zu machen, dann habe ich einen Grund dafür, das zu machen. Und dann will ich das auch erleben, weil dann will ich auch mit den Erfahrungen daraus gehen.
Aber wenn das wie bei Dylan Geld nur der Grund ist, ist es dann immer noch etwas, wo du nicht wenigstens das in Erwägung ziehen würdest?
Nein.
Also, weil, okay. Weil ich meine, das wird, ich bin das, ich glaube, ich auch nicht bei einer Ölbauinsel. Ich kann mir das vorstellen, dass ich da alleine in meiner Kammer sitze und ein Buch lese in meiner Freizeit. Aber vielleicht auch als Me-Time. Aber ich kann mir schon vorstellen, dieses, ich klinke mich jetzt komplett für 6 Monate aus, nur für einen Job und komme dann zurück. Und es ist eigentlich für meinen Outie, als wäre nichts passiert. Ist doch schon verführerisch.
Aber ist es das wirklich? Das ist halt einfach die große Frage, die dahinter steht. Kannst du wirklich durch beispielsweise traumatische Erfahrungen gehen und auch traumatische physische Erfahrungen gehen, ohne dass du irgendeine Auswirkung dafür spürst irgendwo? Weil ich meine, also
aber auch du gehst gerade von der Prämisse weg. Die Prämisse ist für mich, es funktioniert. Nein. Dass es nicht funktioniert, zeigt uns ja die Serie.
Naja, aber ich...
Wenn es funktioniert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Das ist halt der Punkt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es funktioniert.
Aber ich glaube, über die Implikation würde ich gern später noch reden. Ich würde hätte jetzt einfach noch mit dem Gedanken weitergespielt. Bei mir sind nämlich 2 Sachen eingefallen. Da würde jetzt wahrscheinlich auch Laura dann gleich widersprechen. Aber zum Beispiel bei Spionage ist es, glaube ich, jetzt für dich weniger, aber für deinen Arbeitgeber wahrscheinlich praktisch, wenn du bist irgendwie im Außendienst, also James Bond-mäßig unterwegs und dann fällst du in die Hände des Feindes, dann könnte quasi dein Arbeitgeber einfach so einen Schalter umlegen, ja, und dann können sie dich gerne behalten, aber du kannst dich halt an nichts erinnern, was du in deinem Job gemacht hast. Oder
das heißt, vielleicht immer weiter foltern, weil sie dir nicht glauben.
Ja, okay, ist halt blöd, aber ich meine, das ist halt dann dem Arbeitgeber egal, weil die Geheimnisse sind halt sicher. Oder vielleicht auch, wenn du in der Armee arbeitest, also bei den Streitkräften, vielleicht wäre das tatsächlich auch, also jetzt gesetzt dem Fall, dass das mit dem Chip tatsächlich funktioniert, weil dann diese posttraumatische Belastungsstörung könntest du ja tatsächlich dann einfach überwinden, indem du halt das alles bei deinem Out-Inni lässt. Vielleicht.
Wie gesagt, da geht's ja nur um die Prämisse, Laura. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass es funktioniert. Ich gehe auch davon aus, dass ich nicht in den nächsten Jahren eine Severance erfahren werde. Deswegen ist die Frage des, was wirklich passieren würde, steht ja gar nicht im Raum, sondern die Frage ist, was wäre denn der Job, wo du drüber nachdenken würdest, das zu machen?
Wie gesagt, also ich glaube, ich würde mich nie für einen Job entscheiden, ohne auch die Erfahrung machen zu wollen.
Okay, das ist eine andere, okay. Aber manchmal hat er ja nicht die Entscheidung. Es wäre ja schön, wenn man immer die Entscheidung hätte, welchen Job man machen kann.
Erinnert ihr euch an diesen Twitter-Trend vor ein paar Jahren, wo es darum ging, irgendwie my first 7 jobs oder sowas? Habt ihr das mitgekriegt? Also da ging es irgendwie darum, dass irgendwie die Theorie ist, innerhalb deiner ersten 7 Jobs hast du dann halt deinen Job gefunden. Und ich fand das so interessant, weil, also entweder haben diese Leute auf Twitter nie irgendwelche Studentenjobs gehabt oder sie haben sie nicht mit reingezählt. Mhm. Weil als ich mal meine ganzen Jobs zusammengezählt habe, kam ich auf paar 30. Und
ja, so viel sind es bei mir nicht.
Aber und dann denke ich mir halt so, ey, ich habe wirklich schon die randomsten Jobs gemacht. Ich meine, ich habe mal eine Zeit lang in einer Kreditkarten-Sperrhotline gearbeitet. Und das ist richtig scheiße. Das ist wirklich richtig scheiße, weil du eigentlich die ganze Zeit nur den Stress von anderen Leuten managst, weil die halt anrufen und sagen, meine Karten sind alle weg. Mhm. Und du musst halt reagieren darauf. Und klar, also theoretisch ist es so, dass du, das wäre was du ganz gut irgendwie, was ganz cool wäre, wenn du es wegmachen könntest. Ich frage mich aber genau aufgrund dessen, weil ich solche Erfahrungen gemacht habe, inwieweit kannst du das wirklich trennen und inwieweit hat das nicht irgendeine Auswirkung auf dich, selbst wenn du diesen Teil von dir abschotten würdest.
Aber das wäre doch der Job, wo du am liebsten das ausblenden würdest, wenn du könntest.
Ja, wenn es wirklich ginge, schon. Aber wie wir ja in Severance lernen, sind ja zum Beispiel Träume immer noch auch ein Ort, wo Sachen Überschneidungen finden. Und ich habe zum Beispiel, ich hatte von diesem Job, ich habe wahnsinnig viel davon geträumt, immer.
Das glaube ich. Aber dann lass uns doch mal darüber reden, ob das jetzt wirklich, wenn man es dann umsetzt, so klappt oder nicht. Lass uns doch weiter über Severance reden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir haben endlich das Finale der 2. Staffel von Severance verdaut und jetzt können wir drüber reden. Wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin und Apple TV Plus Anhängerin. Hallo Laura.
Die Sekte erfüllt.
Ja, die Sekte. Plus. Hast dich bestimmt voll wohlgefühlt dabei, Lumen. Egal. Marco Risch ist auch dabei. Ihr kennt ihn bestimmt von seinem YouTube-Kanal Nerdkultur. Hi, Marco.
Hi.
Und ich, Fabian Douglas, möchte auch über die Serie reden. Ihr kennt mich vielleicht als Host von GigaTV Mag. Wie immer wollen wir am Anfang das Ganze möglichst spoilerfrei gestalten. Also wenn ihr jetzt Severance noch nicht ganz fertig geschaut habt, dann macht das gar nichts. Es gibt dann später noch eine explizite Spoilerwarnung, wenn es dann soweit ist. Bevor wir aber über Severance reden, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Das ist natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn ältere Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Severance. Lass uns doch erstmal über die erste Staffel reden. Laura, in einer unserer Jahresrückblicksfolgen hast du ja gesagt, Severance sei deine Lieblingsserie 2022 gewesen.
Ja.
Ihr habt die Folge alle bestimmt noch im Kopf, aber falls nicht, dann würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, warum?
Ich habe die natürlich auch noch total im Kopf und weiß ganz genau, welche Gründe ich da. Also ich könnte ja jetzt mal abgleichen, was ich damals gesagt habe und was ich jetzt sage und ob das immer noch das Gleiche ist. Schreibt mir das in die Kommentare, ob ich mir jetzt komplett widerspreche. Also ich mochte die Serie von Anfang an, weil sie halt eben mit so einem sehr gewagten Gedankenexperiment irgendwie reingeht. Also ich finde dieses Ganze mit dem Inni und dem Outie und irgendwie Work-Life-Balance und was können wir da irgendwie für Systeme entwickeln und auch irgendwie im Hinblick irgendwie auf überhaupt irgendwie die Kultur in Unternehmen und so weiter, fand ich einfach wahnsinnig spannend und relevant. Also das war halt das Erste, was mich zu der Serie hingezogen hat, und dann fand ich halt einfach auch visuell die Serie einfach total stark, weil sie halt mit so einer in so einem rigiden Farbkonzept die ganze Zeit spielt und auskommt und mit so einer, also ich würde es jetzt nicht interessant oder komplett originell oder neu nennen, aber sie hat halt einfach irgendwie ein sehr striktes Kamerakonzept auch. Und ich habe immer Respekt für Filme und Serienmacher, die das halt irgendwie so streng durchziehen und dann trotzdem da eben noch so einen kreativen Freiraum entwickeln.
Es hat mich so ein bisschen an die Netflix-Serie Maniac erinnert, so in der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Serie erinnert, so von diesem retro-futuristischen Look. Ja. Aber Severance hat auf jeden Fall nochmal eine konsequentere Cinematografie, auch was eben so diese Unterteilung in die Welt bei Lumen und die Welt außerhalb von Lumen betrifft. Und ja, wie du gesagt hast, sie sieht auch einfach unfassbar schön aus. Marco, hat es denn Severance auch auf einen der vorderen Plätze deiner Lieblingsserien geschafft?
Lieblingsserien of all time? Oder ja, meinst du jetzt
wie du jetzt meinst.
Also der letzten Jahre ist definitiv eine der besten Serien, aber of all time, ja gut, das ist eine Liste, die wird sehr kuratiert von mir, da ist nicht so leicht drauf zu kommen, aber da ist mit Ted Lasso eine Apple-TV-Serie drauf. Ich fand Severance, ich habe es ja tatsächlich für diesen Witcast nachgeholt als Late to the Party, aber wenigstens gleichzeitig zum Finale da. Also wenn alle anderen auch über das Finale geredet haben, habe ich es auch an dem Tag gesehen. Also genau richtig getimed. Und ich habe die erste Staffel auch wirklich an 2 Tagen durchgesuchtet am Wochenende. Das hätte ich ja auch nicht machen müssen. Ich hatte mir das eigentlich so vorgenommen, okay, der Witcast ist jetzt dann und dann. Wenn ich dann jeden Abend 1 oder 2 Folgen gucke hier in diesem Zeitfenster, dann passt das in mein Zeitfenster rein. Nee, Pustekuchen, ich habe am Wochenende die erste Staffel geschaut und die zweite Staffel sehr schnell hinten dran. Deswegen, ich find's fantastisch und auch gerade die Kameraarbeit, genau was Laura sagt, da müssen wir auch noch mal ins Detail gehen über die Farbgebung, wie man hier mit dem berühmten Vertigo-Shot umgeht. Das finde ich schon alles super faszinierend und ja, es ist super relevant, weil es so überspitzt die Realität abbildet, die wir seit den 90er Jahren eigentlich erleben, was Büro oder Arbeit oder Firmenkultur angeht.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ja mittlerweile auch in Deutschland so, naja, mittlerweile ist gut, ich glaube schon seit ein paar Jahren, dass die Mehrheit der Deutschen, der berufstätigen Deutschen in Bürojobs arbeitet und jetzt nicht mehr irgendwie in der Fabrik schafft oder so. Ich glaube deswegen, und ich glaube in den USA ist das ja noch viel krasser, deswegen hat auch Severance da so einen Nerv getroffen, weil irgendwie jeder sich so, ich will nicht sagen identifizieren kann, aber zumindest Teile des Ganzen nachvollziehen kann. So diese absurden kleinen Traditionen oder Riten, die man da manchmal im Büro hat, den Kooperationssprech. Also da habe ich mich teilweise so sehr wiedergefunden gefühlt. Ich würde aber gern, vielleicht können wir damit einsteigen, dass wir so ein bisschen über den Prozess noch sprechen, diesen Severance-Prozess, weil das ist ja auch das, Laura, wo du gesagt hast, das ist das, was dich so fasziniert hat an der Serie. Ich denke, das ist so eins der Dinge, die, glaube ich, die meisten von uns so daran faszinieren. Weil das ist auch, ich habe das wirklich selten bei Filmen oder bei Serien, dass es tatsächlich irgendwie so ein Konzept vorstellt, wo man dann auch, wenn dann die Serie oder der Film vorbei ist, dann so längerfristig drüber nachdenkt. Also, keine Ahnung, so bei Christopher Nolan ist das manchmal so, bei Inception oder so. Aber jetzt bei Severance, da habe ich tatsächlich vermehrt drüber nachgedacht. Und es ist, auch wenn jetzt, wir haben jetzt in der Eisbrecherfrage so ein paar Vorteile so angerissen, aber im Großen und Ganzen überwiegen doch die ganz krassen Nachteile, die auch teilweise thematisiert werden, aber auch teilweise nicht thematisiert werden. Also wer weiß, vielleicht in späteren Staffeln. Aber da gibt es ja so viel, weiß ich nicht, ob ihr euch da mal so eine Liste zusammengestellt habt. Ich habe mal so eine kleine Liste zusammengestellt. Also zum einen der Nachteil von dem Ganzen, du fühlst dich ja in deiner Freizeit immer müde. Also du wachst ja auf, gehst in die Arbeit, da wird die ganze Energie rausgezogen, dann kommst du quasi wieder zu Bewusstsein und bist dann quasi von der Arbeit müde. Das wird mich, glaube ich, mega abfacken. Und dann hat das Ganze ja auch so Implikationen für deine, zum Beispiel, wenn du eine Gehaltserhöhung heraushandelst als Inni. Wie willst du sicherstellen, dass du die auch bekommst? Könnte ja auch der Arbeitgeber sagen, ja, wir haben dir eine Gehaltserhöhung gegeben und du hast seit 5 Jahren, krebst du da am Mindestlohnniveau herum. Also das wird jetzt auch nicht thematisiert in dem Ganzen, aber das hat so ganz viele fiese Implikationen, die wo ich da wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich weiter drüber nachdenke. Also ist euch da noch irgendwie was eingefallen, wo ihr denkt, so das ist hat auch so eine Implikation des ganzen Prozederes, was dem Ganzen so einen sehr üblen Beigeschmack machen lässt?
Für mich ist das Faszinierende an der Serie eigentlich sogar eher, dass die so viele Implikationen mitgedacht werden, an die wir nicht denken würden. Also ich kenne ja Severance ja auch schon seit Jahren, ohne es gesehen zu haben, wegen der Prämisse, wegen den Trailern, wegen dem Erfolg. Und ich hätte dann nicht erwartet nach der ersten Folge, wie viel Implikationen damit gedacht werden und wie authentisch sich dadurch anfühlt, auch im nonverbalen Storytelling, eben nochmal mit der Kamera, mit dem Vertical Shot und so weiter. Wir werden da wirklich komplett reingezogen in eine Prämisse, die ja eigentlich komplett abstrus ist und realitätsentfernt noch. Vielleicht wirklich irgendwann mal eine Idee jetzt durch den Film. Es ist ja eine Black Mirror-Prämisse weitergedacht eigentlich. Es hätte auch nur eine Black Mirror-Folge sein können. Stattdessen haben wir eine der erfolgreichsten Apple-Serien gekriegt. Und das finde ich faszinierend daran.
Laura, sind dir noch irgendwelche, hast du so, was ist so deine schlimmste Implikation, wenn du jetzt, hast du ja jetzt auch in der Eisbrecherfrage gesagt, oder erstens glaubst du nicht dran, dass das Ganze funktioniert? Aber es fühlte sich auch so an, als wärst du dem Ganzen so sehr negativ eingestellt. Was würde dich so am meisten beunruhigen bei diesem ganzen Prozess?
Naja, also ich finde, die Serie ist auf eine gewisse Art und Weise ein psychologischer Horrorfilm oder Horrorserie für mich, weil dieses ganze Konzept irgendwie von einem Körper, wo du keine Kontrolle hast, von im Grunde genommen sind die Innis Sklaven, ne? Also weil jetzt, wenn du sagst, irgendwie Gehaltsverhandlungen, ich glaube, Gehaltsverhandlungen würde mit dem Outie stattfinden, weil der Inni gehört dem Outie und dementsprechend ist es irgendwie für den Inni überhaupt nicht relevant.
Aber du weißt ja auch nicht, was du arbeitest. Das heißt, du kannst ja gar nicht, auch hier ist ja wieder die Macht. Das Machtgefälle noch krasser, weil du könntest ja bei einer Gehaltserhöhung sonst sagen, ja, aber ich habe ja das und das geschafft, ich habe ja das und das gemacht. Aber wenn du die Gehaltserhöhung als Outie machen würdest, wüsstest du das ja gar nicht. Das ist genau, ja noch mal schlimmer.
Das ist ja auch quasi, es ist ja sowieso von dem, was im Kapitalismus ja irgendwie letztendlich immer für uns relevant ist, ist Leistung. und du wirst nach Leistung, also theoretisch sagt jedes Unternehmen, du wirst nach Leistung bezahlt. Ich meine, das ist, als Konzept kann man das auch nochmal hinterfragen, ne? Aber vom Prinzip funktionieren die meisten Unternehmen so. Und da ist es tatsächlich von entkoppelt, weil du gehst zur Arbeit und einfach nur, weil du zur Arbeit gehst, bekommst du dein Gehalt. Und im Grunde genommen, also genau das macht es ja dann eben auch zu einer Sklaverei, weil es überhaupt gar nicht mehr darum geht, irgendwie was du genau lieferst. Ne? Es geht einfach nur um deine pure Anwesenheit. So. Und das Horrorelement, abgesehen davon, ist für mich aber auch tatsächlich dieses, dieses Körper ohne Kontrolle, Erinnerung ohne Kontext, Freiheit ohne eine Wahl. Das sind für mich halt irgendwie diese ganzen Elemente, die vor allen Dingen als Frau mich jedes Mal wieder zum Nachdenken gebracht hat. Ich schmeiß da jetzt noch ein Ding rein. Ich sag, also sowas zum Beispiel wie K.O.-Tropfen. Da sind wir genau bei so einem Konzept, was so ähnlich eben eben funktioniert oder was eben das Ähnliche irgendwie auslöst, ne, dass du halt einen Körper ohne Kontrolle hast. Und genau das ist es bei Severance eben auch, auf eine andere Art und Weise natürlich, ne, weil dann eben kein sexueller Missbrauch stattfindet. Aber was wäre denn, ne? Also dein Auto hätte keine Kontrolle darüber, weiß nicht, was da drin irgendwie quasi passiert und ob das moralisch und ethisch vertretbar ist. Und die interessante Frage ist ja, wie gehen die Autos damit um in dem Moment, wenn sie quasi so einen kleinen Klimps davon bekommen, was drinnen eigentlich vorgeht. Und dann, was da für mich eben noch dranhängt, ist halt diese Frage zum Beispiel, wenn man daran glaubt, dass man halt Trauma in Generationen überträgt, dann müsste Trauma eben etwas Physisches auch sein, genetisch sein. Das heißt, die Frage ist dann, wenn du ein Trauma erlebst im Innenraum bei Lumen, hat es wirklich gar keine Auswirkungen auf deinen Auti? Und das macht es für mich eben auch nochmal zu einem absoluten Horrorszenario. Und deshalb finde ich das natürlich alles irgendwie so unglaublich relevant, weil es halt bei uns in unserer Welt natürlich auch mit Situationen zu tun hat, wie zum Beispiel, also okay, jetzt jump ich in ein anderes Themenfeld, Burnout. Also wenn du ein Burnout hast, dann hast du ja eine Entkopplung quasi von deinem Körper. Ne? Also ich sage das, weil ich letztes Jahr ein Burnout hatte und weiß, wie sich das anfühlt. Du kannst nicht mehr wirklich darauf reagieren. Und du hast irgendwie, ja, du hast eine Entkopplung irgendwie von Körper und Psyche. Und die Psyche hängt teilweise in ganz anderen Sphären ab. Und das ist halt auch sowas, was in der Serie ja immer wieder irgendwie aufkommt, ne? Also, dass du halt eigentlich diese Entkopplung hast und wem gehört dann eigentlich der Körper? Wer hat darüber Entscheidungsgewalt? Genau. Also jetzt habe ich total viele Themen reingeschmissen. Jetzt könnt ihr mal gucken, was ihr damit anfangt.
Ja, was du gesagt hast, so mit den K.O.-Tropfen, das so habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen, aber ergibt voll Sinn. Aber ich habe mir da so gesagt, wie ist das denn, wenn dir was Schlimmes auf der Arbeit zustößt? Also, wenn dich jemand auf der Arbeit quält, also du würdest jeden Tag, ohne zu zögern, zu deinem Peiniger oder zu deiner Peinigerin zurückkehren. Super gruselig. Marco, was hat dich denn an dem Ganzen so am meisten abgefuckt?
Also ich finde den Begriff mit der Sklavenarbeit ganz interessant. Also das ist ja eine Hölle, in der sie gefangen sind. Das wird doch immer so wieder in der Serie gesagt und so empfindet man das ja auch. Ne? Sie gehen und sie kommen wieder zurück. Das Einzige, was sie merken, ist, dass sie sich körperlich erholt fühlen, so dass sie wieder arbeiten können. Aber das ist ja wirklich eine Endlosschleife, eine Hölle, in der natürlich ausgerechnet Halle nicht bleiben möchte. Und ich muss daran denken, wie diese Großraumbüros überhaupt entstanden sind. Kennt ihr die Geschichte hinter den Open Space Büros? Wie das passiert ist. Die eigentliche Idee war, und jetzt muss ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Wie gesagt, ich habe ja schon mal in der Autofabrik gearbeitet und heutzutage sind wir an einem Punkt, dass man sagt, also das war ganz früher bei der Erfindung des Fließbands nicht so. Die Fließbänder waren am effektivsten, wenn jeder Mensch nur seine eine Station hatte und 20, also jeden Tag der Woche, jeden Werktag dasselbe gemacht hat. Dieselbe möglichst stupide, runtergedummte Arbeit auf eine einzige Aktion und der nächste Mensch macht die andere Aktion und das am Fließband und das geht am schnellsten, am effektivsten. Und wir sind mittlerweile in einer Arbeitskultur in Fabriken angelangt, dass man, so kenne ich es zumindest, dass man die Station wechseln muss, dass sie durchrotiert, dass man andere Dinge tut, dass man nicht nur die kleinsten Aufgaben macht, sondern die Aufgaben immer auch ein bisschen weiter werden. Das hat nichts mit Effektivität zu tun, sondern damit, dass die Leute nicht wahnsinnig werden. Dass es human ist, in einer Fabrik zu arbeiten. Ich weiß, wie das ist, wenn man morgens, wenn es noch dunkel ist, in eine große Halle geht und abends, wenn es dunkel ist, wieder rausgeht, man den ganzen Tag nur künstliches Licht gesehen. Das ist im Winter, ist das richtig deprimierend für mich gewesen. Und auch das wieder, die sind ja nur unter künstlichem Licht, die kennen ja kein Sonnenlicht. Ich habe am Anfang gedacht, die gehen hoch in den 7. Stock, weil ich das falsch verstanden habe. Weil im Büro der Aufseherin, Miss Coble, ist ja ein Fenster, aber das ist ja nur Licht, das da reinfällt. Das ist ja gar kein richtiges. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich gemerkt habe, ach so, die sind ja wirklich unten. Und das ist ja dann noch deprimierender, weil du gar kein Tageslicht hast. So, also Fließbandarbeit ist eigentlich, wir haben irgendwann festgestellt, unmenschlich. Und haben das Konzept so weit humanisiert, dass es in Ordnung ist, in der Fabrik zu arbeiten, ohne wahnsinnig zu werden. Im Idealfall, zumindest in der westlichen Welt. Und das Büro, das Open Space Büro, hat sich in Amerika, ich glaube, es war in den 60er Jahren, ich habe ein Video dazu gesehen bei Vox.com, glaube ich, das war eigentlich die Idee, das Prinzip der Fließbandarbeit ins Büro zu bringen. Mit einzelnen Workstations und so weiter. Es ging nur um Effizienz. Und die Open-Space-Büros waren so gebaut, dass das Stockwerk drüber, das war ja wie so ein Balkon über der, also du konntest von oben, von der Balustrade aus, konntest auf die Mitarbeiter sehen. Es ging darum, dass sie auch das Gefühl hatten, ich werde bei der Arbeit beobachtet. Die Zelle, in der man ist, irgendwann hat man auch diese Wände eingeführt, die sind trotzdem so offen, dass man immer das Gefühl hat, man ist beobachtet, auch wenn sie dir vermeintlich Privatsphäre geben. Und damit spielen sie auch in Severance, weil ja diese Zellen da so hoch und runter gehen und so weiter. Mittlerweile kann man genau das Zeug auch bei Ikea kaufen. Zumindest habe ich so ein Poster gesehen von Ikea, mhm, mit dem Teppich und allem. Also die spielen sogar noch mit diesem Image, dass man zu Hause so diese Sklavenarbeit verrichten soll wie in Severance. So, und es war wirklich die Idee Fließbandarbeit. Und irgendwann hat man das so umfunktioniert. Hey, Open Space, wir reden alle. Ich mag Open Space an für sich. Aber die Grundidee dahinter war Fließbandarbeit. Und Severance geht dahin wieder zurück. Es ist voll überwacht. Überall sind Kameras. Sie werden gehört. Die Leute wissen das. Sie machen immer dasselbe. Und es ist das Stupideste, was ihr vorstellen kannst. Auf einem Trackball irgendwelche Zahlen irgendwo hinziehen.
Und sie wissen noch nicht mal genau, warum sie das machen oder was sie da eigentlich machen. Das Einzige, was sie wissen, ist, die Arbeit ist mysteriös und wichtig. Also du kannst ja noch nicht mal irgendwie deine Arbeit Sinn geben, dadurch, dass du weißt, was du tust. Also nochmal furchtbarer, ja.
Das ist die absolute Pervertierung von dem, was wir jetzt haben in Büroarbeit oder Fabrikarbeit und einfach nur 100 Jahre nochmal zurück zur Sklavenarbeit, wie es Laura gesagt hat. Und das ist für mich das Faszinierende. Und das sieht dann auch noch so schön aus. Wir haben die, also schön, es hat so einen gewissen Stil, so ein Simpli, ich mag ja Minimalismus und eigentlich müsste mich das alles ansprechen. Aber auch da habe ich ein sehr schönes Essay gesehen. Es ist inspiriert von einer Fotoreihe, von einer Fotografin, glaube ich, war es, in den 90er Jahren in Open Space Büros. Hat sehr viele Fotos gemacht und das hat die Kameraarbeit beeinflusst. So haben sie dann auch die Bilder gestaltet. Und das überträgt sich einfach. Wie gesagt, es ist eigentlich ein Schritt zurück in dieser Sci-Fi-Serie. Es ist immer nur weiter zurück.
Ich weiß nicht, habt ihr das neue Buch von Rutger Bregman oder wie man auf Niederländisch Rutger Bregman oder wie auch immer man das ausspricht, gelesen, Moralische Ambitionen? Mhm.
Das da ist der mit aus der im Grunde gut geschrieben hat, oder?
Genau, im Grunde gut und hier Utopien für Utopien für Realisten war, glaube ich, das erste Buch. Und sein neuestes Buch ist dieses Jahr rausgekommen und da ist eine Studie drin auch. Und ich kriege jetzt die Zahlen nicht mehr zusammen, habe aber jetzt natürlich die Studie auch so schnell nicht gefunden. Aber da wurden verschiedene Menschen gefragt in verschiedenen Jobs, wie sinnhaftig findet ihr eure Arbeit? Und der überwiegende Teil der Menschen findet natürlich die Arbeit nicht sinnhaftig. Mhm. Und das ist ja das, was in Severance auch nochmal so wieder gespiegelt wird. Ne? Also du machst irgendwas, du weißt eigentlich gar nicht, wofür eigentlich. Du bist wie so ein Rädchen im Getriebe und funktionierst halt einfach nur, ohne zu hinterfragen, okay, das große Ganze dahinter, wohin führt das eigentlich? Was soll das? Weiß man nicht.
Als Mystery-Serie hat das ja alles auch so, es gibt natürlich die Momente, die einen immer an Lost erinnern. Weil Lost ist zwar nicht die Mutter aller Mystery-Serien, aber die Mutter der Mystery-Serien der Neuzeit für mich. Und man kennt ja bestimmte Muster wieder. Und ich musste zuerst an die Zahlenfolge denken, die, wie heißt er nochmal, Desmond eintippen muss, damit die Welt nicht untergeht. Mhm. Und dann ist mir irgendwann Severance gekommen. Das ist ja noch viel deprimierender in Severance, weil sie wissen nicht mal, wofür sie das tun. Ja. Ihnen fehlt sogar der Zweck. Desmonds Problem ist, dass er hinterfragen muss, ob das stimmt, dass die Welt wirklich untergeht oder nicht. Aber er hat wenigstens eine Sinnhaftigkeit in dieser Arbeit. Und das haben die halt nicht.
Mich hat das Ganze, also ich habe Lost, ich glaube, ich habe die erste Staffel Lost geguckt, aber weiter Lost habe ich gar nicht geguckt. Aber mich hat das Ganze mit Lumen witzigerweise irgendwie mehr an Breaking Bad oder Better Call Saul erinnert. Also ich kann auch dir jetzt gar nicht genau sagen, warum. Ich glaube, weil also vor allem Better Call Saul auch so eine sehr stilisierte Serie ist. Aber ich glaube, weil es da auch sehr um so die Erscheinung wahren geht. Also es geht da sehr drum, dass alle betont cool. Und dann gibt's so ganz krasse Gewaltspitzen. Die sind natürlich bei Breaking Bad und Better Call Saul jetzt krasser als bei Severance. Aber ich habe irgendwie die ganze Zeit so, zumindest in der ersten Staffel, als ich dann so wusste, okay, wie die ticken, war dann ab der zweiten Staffel war es dann nicht mehr so. Aber ich habe die ganze Zeit so damit gerechnet, gleich passiert irgendwas ganz Schlimmes, irgendwas ganz Brutales. Und Lumen ist ja auch sehr brutal. Aber sie sind nicht so brutal wie jetzt irgendwie das Kartell, sondern sie foltern ihre Untergebenen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der sogenannten weißen Folter, die keine Spuren hinterlässt. Also sie sind auch sehr menschenfeindlich, aber anders menschenfeindlich.
Ich finde, man merkt, dass du Lost nicht weitergeschaut hast, weil ich habe einem Freund die Serie gepitcht als Dharma Initiative die Serie. Dharma Initiative ist die Firma an Lost. Und erst ab der zweiten Staffel geht das auch alles ein bisschen tiefer. Deswegen weißt du nicht, von welchem Bunker und Zahlen ich geredet habe. Aber Lost geht diese Spirale ja noch weiter. Und das ist so ein bisschen, als hätte man die Dharma Initiative genommen und ihr eine eigene Serie gegeben. Aber ich gebe dir recht mit dem Better Call Saul-Vergleich. Du hast da so viele Büroaufnahmen oder überhaupt Leute, die Dinge tun. Das ist eine der Besonderheiten bei Better Call Saul. Du siehst immer, dass jemand etwas tut. Wenn Saul Goodman etwas fälscht, dann haben wir eine 20-Minuten-Montage mit Musik und allem, wie er in einem Copyshop sitzt und wirklich diese Arbeit verrichtet, ohne dass irgendjemand redet. Und du hast diese Momente immer wieder. Es wird Arbeit verrichtet. Und zwar fein, säuberlich, geordnet, auch in diesen ruhigen Kameraeinstellungen, die auch so extrem Stanley Kubrick-zentrisch sind, wie auch oft in Severance. Und jemand tut seine Arbeit. Du schaust einfach nur dabei zu, als stiller Beobachter. Und dann hast du natürlich die Explosion der Gewalt, dass jemand ausrastet, dass jemand anfängt einfach zu heulen. Und du hast absolut recht, das ist ein sehr guter Vergleich.
Danke, danke. Vielleicht können wir, wenn wir jetzt, ich habe jetzt gerade von diesem Theater geredet, also dass so gewisse Figuren so eine Fassade aufrechterhalten wollen. Und ich glaube, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, da wird sich Laura auch sehr drüber freuen. Denn wie wir alle wissen, Laura freut sich besonders gerne, wenn sie guten Schauspielerinnen und Schauspielern bei der Arbeit zugucken kann. Und ich finde, das ist auch eine große Stärke von Severance, dass hier Schauspielerinnen und Schauspieler eben die Chance bekommen, so mehrere Facetten von einer Figur zu ergründen. Also, dass du eben auch ganz deutlich siehst, ob jetzt ein, wie heißt der, Adam Scott, ob er jetzt als Auti oder als Inni spielt. Und das fand ich auch immer sehr faszinierend zu sehen. Oh, wie ging es denn dir dabei?
Ja, finde ich auch. Das, lustigerweise, was das bei mir ausgelöst hat, war bei Harry Potter, als alle im letzten Teil, dem ersten Teil vom letzten Teil, sich verwandeln in Harry und Daniel Radcliffe quasi diese ganzen Figuren spielen muss und er macht das so gut. Ich liebe diese Szene so sehr. Und daran erinnert mich das ja immer wieder. Und ich sehe definitiv natürlich auch einen Unterschied irgendwie, ne? Also wenn Adam Scott irgendwie sein Auto spielt, dann hat man irgendwie immer so eine totale, ja, so eine Trauer, die da halt einfach irgendwie mitschwingt. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ultra Spaß gemacht hat, sich da die Nuancen auszudenken, welche Charakterzüge die verschiedenen Versionen von ihnen halt irgendwie so tragen sollen. Und ich finde es spannend, ich gucke da gerne zu. Hast du recht.
Und das ist ja nicht nur bei den Leuten, die wirklich so diese Prozedur durchgemacht haben, sondern du hast eben bei Patricia Arquette als Harmony Cobell, die spielt ja auch eine Doppelrolle in dem Sinne, aber eben bewusst.
Ja.
Ja,
also das ist ein großer Kontrast, finde ich. Ich finde, das merkt man ja, ne? Also mit dem Wissen des Zuschauers, du weißt, dass sie gerade eine Rolle spielt, du siehst es dann auch, dieses Übertriebene, aber du verstehst auch, warum die Nachbarn sie anders sehen. Wenn sie nur die eine Seite kennen. So, und zu dieser Prämisse, das ist ja noch Teil der Prämisse, gehört auch, dass ja Mr. Milchick ja auch kein Innie und kein Outie hat. Was aber auch dazu führt, dass man die ganze Zeit da sitzt, okay, also diese Firma stellt aber auch nur Creeps an. Weil es ist ja der hat ja überhaupt nichts im Gehirn gemacht gekriegt. Der Typ ist einfach ein verrückter Soziopath, der auf die Leute losgelassen wird und der auch mit sich selbst nicht klarkommt. Also der ist ja auch, wenn du siehst ihn ja alleine, du siehst ja, dass er dann niemandem was vorspielen muss. Und er ist dann auch so eine Mischung aus Gustavo Fring und jetzt muss ich überlegen, was könnte noch passen. Wie heißt die? Umbridge? Umbridge.
Ja.
So ein bisschen, oder? Gustavo Fring und Umbridge, wenn die zwei zusammenkommen, kommt Mr. Milchick dabei raus.
Ja.
Ja, also es ist wirklich, aber da gefallen mir auch wirklich sehr die Nuancen, die dann aber in der zweiten Staffel, glaube ich, noch stärker sichtbar sind. Eben, dass, ja, er hat kein Innie und kein Outie, aber irgendwie dann doch, was ich ja immer ganz witzig fand, ganz interessant fand. Marco, du hast vorhin noch, vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, auch die Inszenierung des Ganzen gelobt und auch so wie das Ganze eben, das Set-Design und so. Also was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist oder was ich auch so spannend fand, ist, das Ganze spielt ja mehr oder weniger nur in einem Büro, also in der ersten Staffel noch mehr als dann in der zweiten Staffel. Aber trotzdem finden sie immer wieder so Wege und Möglichkeiten, das clever zu inszenieren. Es gibt zum Beispiel so eine Einstellung, die habe ich so als Engelchen-Teufelchen Einstellung, will ich die beschreiben. Einfach nur durch das Blocking, wie die Figuren da vor der Kamera stehen, was ich sehr cool fand. Aber
welche meinst du? Welche Szene?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber da gibt es so eine Szene, da wird so die Figur im Vordergrund, so wird so hin und her gerissen und eine Figur steht rechts und eine Figur steht links. Und die sagte, ja, mach das so und so. Mhm. Und ihr, nein, mach das nicht, das verstößt gegen das Protokoll. Mhm. Und das fand ich sehr cool. Also ja.
Ja, ich ahne es. ja, das ist super durchdacht. Also ich liebe auch, dass sie dieses Konzept halt komplett durchziehen. Die Pilotfolgen und die allermeisten Folgen sind ja von Ben Stiller. Deswegen muss man wahrscheinlich ihm den Credit dafür geben. Ich bin mir nicht sicher, wie es mit der Cinematografie ist, wie die sich durchzieht, ob das immer dieselben Leute sind. Bei Better Call Saul hatten sie ja zum Beispiel auch nur zwei, also zumindest in den letzten Staffeln, ich glaube, nur noch zwei Kameraleute, die sich Folge für Folge abgewechselt haben, damit der Stil auch wirklich immer komplett gleich bleibt. Da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, wie das bei der Serie ist. Aber zumindest der Ton, der in der ersten Folge gesetzt wird, der zieht sich dann komplett durch. Ich finde das Ben Stiller-mäßige, was ich da noch am ehesten sehe, anhand seiner anderen Filme, wie Tropic, selbst bei den Comedies, so wie Tropic Thunder und so, ich weiß gar nicht, ob er andere ernste Sachen gemacht hat, außerhalb von Severance. Aber wo man es auch am ehesten merkt, ist natürlich Comedic Timing. Dass wenn die Serie lustig ist, dann ist sie sehr lustig, weil einer der größten amerikanischen Comedians überhaupt das inszeniert hat. Und er war schon immer ein Fan davon, Musik mit Bildern zu verbinden, Musikvideos in seinen Filmen zu haben, gerade bei Tropic Thunder. Und das siehst du in Severance auch, weil das auch eine Serie ist, die sehr auch noch mal von Soundtrack lebt und mit dem Soundtrack spielt und das passend bebildert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich höre die ganze Zeit die Playlist von Ben Stiller.
Die meisten Folgen sind von Jessica Lee Garnier.
Ernsthaft? Ach so, wegen der zweiten Staffel jetzt, ne? Weil die zweite hat er nicht mehr so viel gemacht. Die erste hat er
Kamera.
Ach so, Kamera, Entschuldigung.
Genau. Okay. Also 15 Episoden insgesamt sind von Jessica Lee Garnier gemacht worden.
Wahnsinnig.
Also, das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie da den meisten Input gegeben hat.
Ich würde jetzt gerne vielleicht dann noch auf die zweite Staffel zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt sehr viel über die Prämisse geredet, über die Schauspieler und über Lumen, den großen Antagonisten. Das Staffelfinale war ja unfassbar krass. Also das war wirklich eine der spannendsten Folgen von einer Serie, die ich seit langem gesehen habe. Und auch ein richtig fieses Cliffhanger-Finale. Ich wollte danach sofort weitergucken und war da ja in der glücklichen Lage, dass ich nicht 3 Jahre warten musste, so wie alle anderen, sondern dass die zweite Staffel da schon draußen war. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die zweite Staffel reden, auch natürlich jetzt noch spoilerfrei. Ja, die war wieder sehr teuer. Und zwar hat die gesamte Staffel 200 Millionen Dollar gekostet. Also was? 20 Millionen pro Folge. Ja, das wird euch über auf der einen Seite überraschen, weil ich meine, die Sets, also es spielt halt tatsächlich meist, ist in der zweiten Staffel nicht mehr so wie in der ersten Staffel, aber halt meistens im Büro. Aber sie haben, ich glaube, das ist deswegen so teuer, zum einen, weil die Schauspielerinnen so teuer sind. Das sind halt teilweise Filmschauspielerinnen, Filmschauspieler. Und sie haben halt die meisten Sets gebaut. Also sie haben sehr wenig mit Greenscreen gearbeitet. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum es so unfassbar teuer ist. Ja, also in der ersten Staffel ging es ja viel um Trauer wegen Mark S. und seiner Hintergrundgeschichte. Aber ich finde, in der zweiten Staffel, also ging natürlich auch noch weiterhin darum, aber ich finde, in der zweiten Staffel, ja, würde schon fast sagen, ging es mehr um Liebe. Also die Beziehung zwischen Mark und Hallie, Dylan und Gretchen, auch die Beziehung zwischen Earth und Bird wurde ja weiter gezeigt.
Was mache ich im Spoiler-Part? Sorry, ich muss jetzt kurz fragen.
Nee, sind noch nicht.
Okay. Wäre ich also vielleicht ein bisschen vorsichtig mit den Beziehungskonstellationen in der zweiten Staffel.
Ja, also würdest du es aussehen, dass sich da dass hier die Serie noch in eine andere Richtung gegangen ist, Marco? Oder ist es eigentlich ganz konsistent wie mit der ersten Staffel?
Nö, das fühlt sich schon sehr anders an, finde ich, die zweite Staffel. Im Guten wie im vielleicht sogar im Schlechten. Weil wenn es um den Mystery-Part geht, die zweite klärt ja sehr viel auf. Und das ist ja auch einerseits befriedigend, wenn man es wegen der Mystery schaut. Andererseits ich finde, es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und bin mindblown von den Antworten. Vielleicht auch von den Nicht-Antworten manchmal. Ich mag, wenn, ich, weißt du, ich bin ja einer der Verfechter des Ende von Lost. Da wirst du auch nicht so viele Leute treffen, auch wenn du dieses Ende nicht kennst. Weil das Ende ist ein Charakterende von Lost. Und viele hätten sich gewünscht, dass noch mehr Mysterien aufgeklärt werden. Dabei bin ich der Meinung, dass Lost eigentlich alle Mysterien, die im Kleinen aufgeklärt hat und die ganz Großen halt mit der Übermetapher, es gibt Gut und Böse, fertig. So, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. aber so. Und ich finde, das passt aber zur Message, die dann Lost am Ende halt hat. Und deswegen mag ich das Ende. Und bei Severance, am Ende des Tages geht's da doch mehr um die Figuren. Und deswegen brauche ich gar nicht so abstruse Auflösungen für die Mysterien. Ich meine auch zu behaupten, also kannst nicht alles damit erklären. Wie gesagt, Milchick ist ja offensichtlich verrückt. Und die Serie macht das halt einfach. Das hat ja nichts mit der Mystery zu tun, sondern sie spinnen es einfach weiter. Vielleicht sagen sie auch, was für ein Typ Mensch muss man sein, um da überhaupt arbeiten zu wollen als Nicht-Inni. So, vielleicht ist es auch in sich irgendwo kausal logisch, aber es ist schon sehr plot-convenient, würde ich zumindest sagen. Und ich glaube, ich mag es, wenn es ein bisschen mehr im Mysteriösen bleibt, wie in der ersten Staffel, aber ich will mich gar nicht über die zweite beschweren. Also, es ist anders halt. Und es ist konsequent weitergedacht. Und ich glaube, es braucht eine abschließende dritte. Ich glaube, sie dürfen es aber auch nicht überstrapazieren. Sie sind hier schon kurz davor, Jumping the Shark. An ein paar Stellen sind sie kurz davor. Und eigentlich haben sie sogar, finde ich, man merkt, dass sie nicht gewusst haben, ob es wirklich eine dritte geben wird, weil theoretisch hätte das auch das Ende sein können. Das wäre auch ein okayes Ende für die ganze Serie, weil die großen Mysterien sind meiner Meinung nach gelöst und einzelne Figuren haben sogar zeitlich versetzt, wenn man mal drauf achtet, schon eigentlich Enden gekriegt, mit denen man enden kann. Man muss es halt nicht. Also für eine dritte Staffel wünsche ich mir, dass sie zurückkommen.
Ich glaube, bei so Mystery-Serien ist es halt immer so, dass sie halt eigentlich was, also da bin ich voll bei dir, dass sie eigentlich nur scheitern können, wenn sie halt alle Mysterien auflösen. Also ich finde, Severance ist so ein bisschen das Dark von Apple TV Plus. Und bei Dark ist es ja auch so. Du kannst halt natürlich alle Mysterien versuchen aufzulösen oder du gehst den anderen extremen Weg und der andere extreme Weg ist halt noch verschwurbelter zu werden, um halt eben dich diesen Fragen halt einfach irgendwie nicht zu stellen. Und das ist halt Dark gemacht. Das funktioniert für mich aber auch nicht, weil ich mir dann so denke, ja, okay, also ist es eigentlich nur ein Selbstzweck. Also das Mysterium ist nicht dafür da, weil da irgendwas dahinter steckt oder, sondern dass es der pure Selbstzweck ist. Es ist ein Mysterium and that's it. Und es bleibt ein Mysterium. Und damit bin ich dann aber auch nicht zufrieden. Ich glaube, bei Severance ist es schwierig, das in einer Art und Weise aufzulösen, dass wir nicht enttäuscht werden. Ehrlich gesagt, deshalb bin ich auch gespannt, ich glaube auch, die dritte Staffel muss die letzte Staffel sein und das finde ich auch interessant, wie sie das dann eben irgendwie zu Ende bringen würden. Ich finde aber zum Beispiel das Ende von der zweiten Staffel so, ich bin so unzufrieden damit,
dass ach, tatsächlich,
das nicht da enden lassen wollen würde.
Du bist die eine Person, glaube ich, Laura, oder? Also in dem Fall?
Weiß ich nicht. Echt? Nein. Ich habe auf TikTok. Nicht mega?
Also meiner Bubble nein. Ne?
Auf TikTok, ja. Also meine Bubble auf TikTok ist sehr bei mir und ist sehr irgendwie so, okay, what?
Okay, klasse, da können wir dann hier im Spoiler-Part drüber reden. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie sagt. Marco googelt wahrscheinlich gerade die IMDb-Bewertung.
9,6. Oh, wow. Aber die war höher, also die fällt.
Naja, aber es hat ja nichts damit zu tun. Also ich finde, stilistisch gesehen und finde ich die Folge super. So, das hat nichts mit der Qualität zu tun. Mhm. Ich finde aber die inhaltliche Auflösung nervt mich.
Okay, da jetzt, wie man im Englischen sagt, let's put a pin in that und dann gehen wir später noch drauf zurück. Vielleicht noch über die zweite Staffel. Also ich fand die erste Staffel fand ich wirklich sehr stark. Die war auch sehr, ja, ich will nicht sagen kompakt, weil sie hat ja eine Folge mehr als so die üblichen Netflix-Folgen jetzt, aber sie war trotzdem so sehr in sich schlüssig. Vom Pacing her hat das alles ganz gut gepasst. Und jetzt in der zweiten Staffel ist es alles ein bisschen größer geworden. Wir haben mehr von der Welt auch außerhalb von Lumen gesehen. Aber die Gefahr da ist natürlich immer, dass du dann auch so leichte Pacing-Probleme bekommst. Und also, Marco, das ist ja schon angesprochen, es gab da eine Folge, ich will nicht sagen, man kann die skippen, aber man könnte sie zumindest um die Hälfte kürzen und sie ist schon die kürzeste Folge. Also glaubst du das, also ist das jetzt irgendwie so ein handwerklicher Fehler des Ganzen oder haben sie sich hier bewusst auch entschieden, mal in eine andere Richtung zu gehen? Was glaubst du, Marco?
Also jemand, der nur Schlagwort benutzen will, würde sagen, es ist eine Filler-Folge und ist natürlich Quatsch, weil am Ende, weil sie halt ein wichtiger Schritt ist für die Haupthandlung. Deswegen ist das nicht richtig. Aber sie ist out of place, sie hat andere Hauptfiguren, sie hat eine andere Atmosphäre. Sie ist aber immer noch so inszeniert, als wären die drin. Also ich finde, sie ist halt anstrengend inszeniert, als wären sie in diesem Kreislauf der Hölle. Und also wie halt drin. Und das macht diese Folge so schwierig. Und wie du sagst, 37 Minuten, die fühlen sich aber an wie 3 Stunden. Und das kannst du machen, finde ich, wie bei der schlechtesten Breaking Bad-Folge ever, wenn es nach IMDb-Bewertung geht, nämlich Fly von Rian Johnson. Der aber gleichzeitig mit Ozymandias, auch Rian Johnson, auch Breaking Bad, die beste Live-Action-TV-Episode aller Zeiten gemacht hat, laut IMDb. Also du hast halt die am schlechtesten bewertet und die am besten bewertete. Und ich finde diesen Kontrast so schön, weil das nur zeigt, das lag ja eigentlich nicht an der Inszenierung, sondern was die Folge mit den Leuten macht. Und die Folge Fly in Breaking Bad geht dir auf die Nerven. Die ist so strapaziös. Die ist wirklich mit das Anstrengendste, was ich jemals in einer TV-Serie gesehen habe. Aber das soll sie ja auch sein. Und ich gehe sogar so weit, dass sie dieses Staffelfinale in Breaking Bad, dieses dritte Staffelfinale vorbereitet, das so genial ist. Das war der Moment, in dem ich kapiert habe, dass Breaking Bad fantastisch ist. Bis dahin fand ich es eine gute Serie. Aber das Staffelfinale der dritten Staffel hat mich so geflasht. Und es geht nur, weil es diese vorbereitende Folge gibt, in der Walter White darüber nachdenkt, wie er weitermachen muss. Und die Fliege ist nur das Symbol dafür. So, ich hole jetzt gerade weit aus, ich weiß. Und so ähnlich sollte, glaube ich, diese Sweet Withdrawal-Folge sein. Du hast diese Folge, die dich auch wirklich strapaziert, die aber so ein Pivoting Moment sein sollte. Ich glaube aber, die hätte um die Hälfte gekürzt, als Parallelhandlung einer normalen Folge genauso gut, viel besser funktioniert. Also wenn sie 9 Folgen draus gemacht hätten statt 10 in der zweiten Staffel und hätten das als Parallelhandlung in der Folge danach und der Folge davor reingemacht, hätte das besser funktioniert.
Du hast auch so einen seltsamen Zeitsprung innerhalb der Folge, ne, wo ich mich auch so, naja, ich will jetzt nicht spoilern, aber wo ich mich so gefragt habe, okay, wenn ist jetzt wirklich Stunden, sind jetzt da wirklich Stunden vergangen? Was macht der jetzt eigentlich Figur B die ganze Zeit in der Zwischenzeit?
Laura, ich würde sogar eine Theorie äußern, ganz kurz noch. Ich will eine Theorie äußern. Das hatten wir nämlich bei Ted Lasso schon mal. Ted Lasso war so erfolgreich, die waren schon beim Dreh der zweiten Staffel und dann Apple 2 weitere Folgen, glaube ich. Ich glaube, es waren 2 weitere nachgeordert. Eine davon wurde die Christmas-Folge. Die andere ist diese Odyssee von Coach Beard durch was waren das? War es London?
Ja.
Ich glaube, es war London, ne?
Ja.
Ich liebe diese beiden Folgen übrigens. Ich finde, die haben das Beste draus gemacht, weil sie da tatsächlich 2 Filler-Folgen gemacht haben, die aber für sich funktionieren. Und die sich nicht wie Zeitverschwendung anfühlen, finde ich.
Aber das sind tatsächlich Filler-Folgen. Aber ich finde, ich finde jetzt, also ich würde es eher vergleichen auch mit der 2. Staffel, 7. Folge Stranger Things.
Ganz kurz, ich will nur meine Theorie erklären. Weil meine Theorie ist, vielleicht waren es auch 9 Folgen wie in der ersten Staffel und Apple hat während dem Prozess gesagt, wir brauchen eine weitere. Und dann haben sie die Parallelhandlung, weil Miss Coble, um die es ja in dieser Folge geht, die kommt ja mehrere Folgen lang gar nicht mehr vor. Die ist ja weg für uns. Das ist ja der Zeitsprung, den du meinst. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Wirklichkeit die Parallelhandlung der anderen Folgen war und Apple hat eine weitere Folge bestellt.
Ja.
Und dann haben sie improvisiert und dafür haben sie, finde ich, das Beste draus gemacht. Aber das ist nur eine Theorie basierend auf Ted Lasso. Und jetzt deine Theorie, Laura.
Nee, ich glaube, also da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube auch, das fühlte sich so an, als wäre das eigentlich die ganze Zeit irgendwie was, was dazwischen geschnitten werden müsste und was nicht irgendwie eine alleinstehende Folge sein müsste. Gleichzeitig ist es halt auch immer so, dass wir als Fans das, glaube ich, immer total schwierig finden, wenn wir aus dem gewohnten Umfeld halt eben rausgehen. Jetzt Stranger Things, Staffel 2, Folge 7, ne? Wenn Eleven auf Selbstfindungskurs geht. Das ist ja auch so eine Folge, wo sie sich komplett rauszieht und wo wir nur mit ihr irgendwie unterwegs sind. Mhm. Und die ist auch von allen Stranger Things Folgen, die ja auch irgendwie immer irgendwie bei 9 liegen, 9, noch was, 8, noch was, ist es auch die am schlechtest bewertesten Folgen, im bewerteste Folge. Und ich glaube, es hat halt, wie gesagt, ich glaube, es hat halt einfach was damit zu tun, dass wir dann halt nicht die die Geduld haben, uns auf was einzulassen, was jetzt so komplett außerhalb dieser gewohnten Welt liegt. Und dann müssten wir ja jetzt irgendwie umschalten und sagen, ah, okay, jetzt müssen wir uns noch auf was anderes einlassen. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Mhm. Und also ich persönlich zum Beispiel fand jetzt die Folge von Severance okay. Also mich hat die jetzt nicht zu krass genervt, weil sie halt eben auch am Ende des Tages kurz ist und ich aber trotzdem auch genug Interesse daran hatte, weil ich auch wissen wollte, hä, okay, was geht denn irgendwie? Also weil da wurden so viele Hinweise dann auch irgendwie immer gesät, irgendwie durch die zweite Staffel durch, dass diese Folge tatsächlich auch nicht wirklich Antworten liefert, aber teilweise Antworten liefert. Und deshalb war ich dann okay damit.
Ich würde jetzt tatsächlich dann so langsam in den Spoiler-Part kommen, wenn ihr noch irgendwie ein Fazit oder so sagen ziehen wollt, weiß ich nicht, vielleicht... Laura, hat dir jetzt die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel gefallen? Hat sie dir besser gefallen, schlechter, anders?
Also mir hat sie gut gefallen, weil für mich war es zum Beispiel so, dass ich die erste Staffel, also ich gehöre ja zu den Leuten, die sind 3 Jahre jetzt darauf warten mussten. und ich hatte halt die erste Staffel gesehen und ich habe schon gemerkt, dass am Ende von der ersten Staffel mir dann irgendwann... Also gar nicht mal das jetzt das Finale von der ersten Staffel nur, sondern halt wirklich so gegen Ende habe ich gedacht, okay, jetzt brauche ich mal einen Turn, jetzt brauche ich irgendwie, dass es mal darüber hinausgeht, jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Und ich finde, das hat die zweite Staffel jetzt halt einfach geliefert. Ich glaube, wenn man das in einem durchguckt, was ich jetzt auch nochmal gemacht hatte, ist es einfacher, also du kommst da besser drüber hinweg, dass es diese Längen in der ersten Staffel gibt. Deshalb würde ich sagen, dass die erste Staffel auch nicht perfekt ist. Und die zweite Staffel ist auch nicht perfekt. Aber auf der anderen Seite, auf was für einem Niveau diskutieren wir hier jetzt gerade, ne? Also ich finde, Severance gehört zu meinen Lieblingsserien in den letzten Jahren definitiv, weil sie halt einfach wahnsinnig stark ist. Und da würde ich jetzt die zweite Staffel nicht von ausschließen.
Marco, hast du schon eine Antwort für dich gefunden, ob du die erste oder die zweite Staffel besser findest?
Ich glaube insgesamt die erste, weil da das Severance-Thema halt noch so präsent ist und du sehr viel drinnen bist. Und das finde ich immer faszinierender. Ich finde, was der zweiten mich stört, ist zu sehen, dass die Außenwelt genauso blöd ist. Also vielleicht ist das auch Teil der Message, dass das gar nicht so, also weil dann dadurch verschwimmen ja auch die Grenzen, ne? Weil die Innies finden ja eigentlich zu einem Bewusstsein, finden ja zu sich selbst. Und dadurch muss ich das ja zwangsweise angleichen. Aber das ist so wie mein Problem mit Gilmore Girls. Ich finde, Gilmore Girls hat so geile Dialoge, so geile Szenen, so geile Nebenfiguren. Ich finde es nur komisch, dass alle Figuren neurotisch sind. Du brauchst ein paar geerdete Figuren, damit ich das Gefühl habe, dass es noch greifbar bleibt und nicht manche Dialoge nur um die Neurosen herum geschrieben sind. Und ich weiß, dass eine Person, die jetzt Lorelei und plötzlich am Stehen hat, das da nicht mitgeht. Aber du verstehst vielleicht, woher ich komme, dass das mein kleines Problem ist. Es ist so wie in einem Woody Allen-Film muss Woody Allen der Neurotische sein, alle anderen sind normal. Oder ja. er deckt ihre Neurosen auf, dass du so, ich muss immer den sagen, Kontrast haben.
Aber du hast ja trotzdem, ja. also gerade bei Woody Allen ja. sind ja trotzdem immer
alle. Aber nicht alle. So, ja. Bei Gilmore Girls ist so dieses Extrembeispiel, weil man kann es ja auch genau deswegen lieben. Es ist nur ein Extrembeispiel. Und also ich behaupte, Lorelei kann nicht mal einer Person guten Tag sagen, ohne dass sie daran einen Monolog startet, was hier gerade falsch läuft. Und so ein bisschen, das hat ja auch die zweite Staffel Severance, es ist auf einmal so viel. Und aber es ist trotzdem so wahnsinnig gut inszeniert und ich finde auch das Staffelfinale viel befriedigender als das erste Staffelfinale. Weil bei dem ersten Staffelfinale und dann 3 Jahre warten, Mann, käme ich mir verarscht vor. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe es richtig gemacht. Plus, ich wurde nicht groß gespoilert. Ich habe es immer auf Twitter, jede Folge, auch von der zweiten Staffel, wurde noch mehr besprochen als damals bei der ersten. Der Hype hat so richtig zugenommen. Apple hat seine Social-Media-Strategie anscheinend verbessert. Die Leute gucken's. Ich frage mich, was passiert ist. Und trotzdem wurde ich nicht so sehr gespoilert. Also ich wurde eher neugierig drauf gemacht. Also zum Beispiel waren die längsten zusammenhängenden Minuten Severance, die ich gesehen habe, abseits vom Trailer, war das Intro der zweiten Staffel. Weil alle darüber geredet haben, wie das inszeniert ist. Und selbst ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, boah, das ist cool inszeniert. Und dann war ich ein bisschen erschrocken zu lesen, wie lange sie dafür gebraucht haben, über welchen Zeitraum, welche Techniken sie alle angewendet haben. Und dann sagt Laura, dass das irgendwie 200, wer war das, war Fabian? Dass es 200 Millionen gekostet hat. Und ich denke so, okay, ja, jetzt das erklärt so einiges im Nachhinein. Also das finde ich sogar ein bisschen übertrieben. Ich weiß noch, bei der ersten Staffel habe ich da gesessen und habe gedacht, das ist so clever inszeniert, das sind so geile Locations, die sie ausgewählt haben. Wie viel Geld sie da sparen? Und das Set ist ja so minimalistisch und das ist ja bestimmt wie bei Star Trek mit Spiegeltricks und sie laufen die ganze Zeit durch den gleichen Gang und gehen um die Ecke, Schnitt und es ist wieder, nee, die haben das wirklich so gebaut. Ich dachte so, okay, ihr seid wirklich crazy.
Also meinst du also nicht das Intro, sondern den Beginn der ersten Folge?
Also genau. Introduction habe ich
gesagt. Der ja auch bei den bei Corridor Crew, bei VFX Guys Reacts da ja auch besprochen wurde, ja. wo sie, glaube ich, gesagt haben, dass das Ganze sich über Monate hingezogen hat, weil sie die Sets vorher nicht frei bekommen haben.
Darf ich euch eine Frage stellen?
Ja.
Das ist mir jetzt aufgefallen bei der zweiten Staffel. Ich weiß nicht mehr, ob es bei der ersten auch so war. Da kommt ja immer die Einblendung am Anfang. Man soll dranbleiben, weil nach den Credits kommt ja noch ein Behind the Scenes oder so. Hat das irgendjemand von euch mal geschaut?
Ja.
Ja.
Ich nicht. Aber nicht wirklich Behind the Scenes. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt, ich habe es nicht jedes Mal gemacht. Ich habe ein paar Mal reingeklickt, wenn mich jetzt die Folge besonders irgendwie gekitzelt hat. Aber es sind vor allem, glaube ich, Interview-Snippets.
Ja.
Also.
Ah, das ist ja das neue Normal, ne? Das macht jetzt jede Serie hat danach halt immer diese Interviews. Ja.
Ich habe hier schon gedacht, das ist bestimmt wie dieses Inside Game of Thrones halt, ja, was genau. wir seit Jahren hatten. Ja. Das ist bestimmt dasselbe. Das Ding ist aber, und das finde ich jetzt so interessant, dass Apple das zwar einerseits mit so einer extra Titelkarte so anteasert, aber dann wechselt's ja sowieso zur nächsten Folge. Das heißt, du siehst die Credits, du siehst das Ding nicht, wenn du es nicht extra auswählst oder dass du dran bleibst. Und man ist ja gleichzeitig bei einer Mystery-Serie, wenn man sie auch so nach aufholen kann, also nicht Woche für Woche wartet, dass ich dann wirklich eher wissen will, wie es weitergeht. Also ich finde diese Behind-the-Scenes bestimmt alle cool. Normalerweise gucke ich auch sowas, aber ich will wissen, wie es weitergeht. Also werde ich mir das jetzt nicht anschauen. Ich werde gucken, wie es weitergeht.
Na, ich glaube, das ist grundsätzlich immer nur für die Leute gemacht, die wirklich wöchentlich schauen, würde ich behaupten. Also es ist ja das Gleiche auch bei House of the Dragon und auch bei Rings of Power und so weiter, wo die das machen, Wheel of Time, die haben das alle jetzt irgendwie. Und ich würde behaupten, das ist nur für die Leute, die wöchentlich schauen. Weil ich würde mir das im Nachhinein, glaube ich, auch nicht alles anschauen.
Ich denke mir auch immer, das Wichtige kriege ich dann, also mittlerweile bin ich an dem Punkt, das wirklich Wichtige und Coole daraus sehe ich sowieso auf TikTok.
Ja.
Früher oder später. Also das wirklich coolen Snippets. Ich habe aufgehört, Interviews zu gucken, weil die geilen Sätze, die geilen Momente, die augenöffnenden Momente kriegst du sowieso jetzt auf Social Media in 10 Sekunden
präsentiert. Soundbites.
Ja.
Die Soundbites, so funktioniert doch jetzt auch Politik, habe ich gehört.
Ja, im Apropos Prinzip, TikTok, dann können wir doch langsam mal über das Finale reden. Also das ist dann jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr die zweite Staffel noch nicht zu Ende geguckt habt, dann seid euch bewusst, dass wir jetzt über das Finale reden werden. Genau, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, das Finale, also was ich ja sehr faszinierend fand, ist, dass Max Inni und Auti zum ersten Mal, wenn noch nicht direkt, aber immerhin indirekt miteinander kommunizieren können. Und das Setup dafür haben wir in der ersten Staffel gesehen. Also richtig cool. Und das hat auch, also es ging überraschend lang, fand ich. Es war jetzt nicht so, dass Marx Auti sagt, hey, wir müssen meine Frau retten, und Marx Inni sagt, okay, bin dabei. Sondern es geht auch wirklich richtig tief, und es hat auch echt faszinierende Einblicke nochmal in die Psyche von den beiden gegeben, fand ich.
Ja.
Ja.
Fand ich auch. Aber die haben auch viel zu besprechen am Ende des Tages.
Ja, voll.
Habt ihr da eine Seite gehabt in der Diskussion?
Ja, irgendwie schon. Und das hat auch was damit zu tun, warum ich das Ende schwierig finde.
Würde ich gerne hören.
Jetzt schon?
Ja.
Oder vielleicht, weiß nicht, wollen wir vielleicht, also ich fand zum Beispiel, ich glaube, ich wäre eher ironischerweise auf der Seite von Marx Auti, obwohl wir ja mit Marx Inni mehr Zeit verbringen. Wobei Marx Auti, ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, als er da versucht hat, so diese Parallele zwischen sich und Gemma und Mark und Hallie zu ziehen, habe ich mir in dem Moment gesagt, das war strategisch ziemlich dumm von dir, dass du das angesprochen hast, weil genau dann geht's auch in die Richtung, dass dann Mark sagt, ja, aber dann, ich habe hier meine Beziehung, und wenn du mir die wegnimmst, dann finde ich das nicht so gut.
Ja.
War nicht so schlau.
Du musst Mark G oder Mark sagen, weil sonst komme ich nicht klar. Ach nee, so, Mark S, Mark S, ne? Mark G ist ja Mark Grayson.
Mark S,
ja. Mark S. Mir ist da aufgefallen, dass ich dem Moment Partei ergriffen habe, als ich gemerkt habe, ich kann Marx Auti nicht trauen. Ich verstehe, warum er ihm nicht traut. Und ich finde, als Zuschauer, der mehr weiß, also wir wissen ja mehr, ist euch der Moment aufgefallen, dass er gesagt hat, deswegen habe ich diese wie haben sie das genannt?
Reintegration.
Hat er deswegen angefangen, damit er Mark S da rausholen kann? Das stimmt doch gar nicht. Mm-mm. Wir wissen, dass er ihn anlügt.
Ja.
Und jetzt habe ich sogar eine Theorie, die ich weiß nicht, ist es zu früh? Ich möchte gerne eine Theorie äußern. Es ist eine Apple-Serie. Und wie ich jetzt gerade gehört habe, wahrscheinlich die teuerste Apple-Serie überhaupt. Und das bei einem Konzern, der 1 Milliarde Verlust jedes Jahr macht mit Apple TV Plus, aber das ist denen ja egal. Wenn sie einen Konzern allein, also die verkaufen mehr USB-Kabel als das. Das ist denen wurscht. Das ist die eine Serie. Ich habe jetzt nicht zu sehr drauf geachtet. Es gibt für mein Problem, das ich erkannt habe, nur 2 Erklärungen. Und eine davon impliziert, dass Mark böse ist. Mark S. Es ist das iPhone. Ihr kennt die goldene iPhone-Regel. Bösewichte dürfen kein iPhone benutzen. Wenn ich es richtig sehe, benutzt Mark S, also Mark Scout, der Auti, benutzt ein Galaxy. Ein Samsung Galaxy.
Was?
Ja, du siehst in dem Moment, als er mit Milkshake anruft, dass er angeblich im Krankenhaus sei und nicht nach Hause kann und so weiter. Das macht er mit seinem Telefon. Du siehst ganz deutlich, dass er ein Case drauf hat, und die Kameraleiste ist, glaube ich, die vom Samsung Galaxy. Der benutzt kein iPhone. Jetzt muss man dazu sagen, mir ist in der Serie noch nie ein iPhone aufgefallen. Und das ist für eine Apple-Serie auch komisch, weil bei Ted Lasso siehst du nur Apple-Produkte. Da gibt's nichts anderes. So, also überall iPhones, überall Laptops, MacBooks, iMacs, alles da. Und da ist es mir nie aufgefallen, was mit dem Retrofuturismus zu tun haben kann. Also die eine Erklärung ist, Apple sagt, das ist eine dystopische Zukunft, an der möchten wir ja nicht teil sein. Zumindest mal nicht die Firmencomputer von Lumen, verständlicherweise. So, also du siehst so gut wie keine iPhones oder gar keine. Mir sind keine aufgefallen. Ich habe versucht zu googeln. Ich habe keine Images gefunden von Smartphones, die eindeutig Apple-Devices sind. Ich würde sogar sagen, das OS sieht ein bisschen anders aus.
Ja.
Das ist die eine Erklärung. Okay, das ist Corporate Identity. Die wollen nicht da drin stattfinden in sowas Negativem. Okay. Die andere Erklärung ist die goldene Apple-Regel. Ein Bösewicht darf niemals ein iPhone benutzen. Daran erkennst du in manchen Krimis den Mörder, weil sie das nicht zulassen, dass der Mörder ein iPhone hat. Mark S. benutzt kein iPhone. Er könnte im Endeffekt ein Antagonist sein.
Ich bin, glaube ich, eher bei der ersten Theorie, weil ich glaube, also ich finde es schlüssiger, dass er halt einfach Apple so nicht stattfindet. Ich finde halt, also grundsätzlich, ich kann mit weder Inni Mark und noch Auti Mark komme ich mit. Ja. Und ich glaube, das ist mein Problem, weil ich glaube, beide lügen sich in die Tasche. So, weil klar, Auti lügt, ne, und sagt irgendwie, komm schon hier, du kannst leben, ich hol dich da raus, und ist aber natürlich irgendwie, redet gar nicht weiter über die Implikation, die das hat, nämlich dass natürlich die beiden komplett getrennte Welten irgendwie davon haben und die Implikation, was ja irgendwie Innie mag, noch gar nicht so unbedingt in der vollen Bandbreite irgendwie versteht, ist, dass Outie Helly nicht unbedingt die Frau ist, mit der man irgendwie Zeit verbringen will, so. Oder auch Zeit verbringen kann. Dementsprechend, es gibt keine, also es gibt nicht wirklich eine Zukunft von den beiden draußen. Auch wenn das natürlich irgendwie schon mal, also es wurde ja schon mal so angetestet, ne? Und da ist eine Chemie zwischen den beiden definitiv, aber gleichzeitig auch eine absolute Abneigung. Und wenn du es jetzt aber nochmal weiterdenkst, und ich finde ja, die interessantesten Charaktere für mich irgendwie, die mich irgendwie durch die Serie die ganze Zeit durchbringen, ist halt einmal Helly, weil ich es halt einfach total interessant finde, wie unterschiedlich sie ist und wie sehr diese, ja, wie sehr diese Erziehung und diese soziologische, dieser Überbau, den sie irgendwie in ihrem Leben erfahren hat, irgendwie dadurch irgendwie, wie ihr Vater mit ihr umgeht und auch, was man dann später irgendwie in der Folge ja irgendwie auch sieht, ne, wie ihr Vater auch über sie spricht, so zu Innie Helly, finde ich halt irgendwie mega spannend, und da bin ich dran und ich finde natürlich Gemma auch mega interessant und will eigentlich wissen, okay, was passiert mit Gemma, und wenn du jetzt über das Ende konkret nachdenkst, also im Moment gerade wird es ja so, und das finde ich halt wieder so klassisch und auch so schwierig irgendwie in der ganzen Situation, dass es halt so hingestellt wird, irgendwie so Frau gegen Frau. Finde ich total problematisch, weil die Frauen haben nicht den kompletten Kontext und die Wahl liegt gar nicht bei ihnen irgendwie. Weil wenn sie den kompletten Kontext hätten, würden sie vielleicht auch sagen, ganz ehrlich, Marc, no. weil keiner von den beiden halt irgendwie wirklich ein Held ist, weil, also für mich ist halt Innie Marc ist halt für mich wie so ein, das ist halt für mich ein ADHS-Kind, so. Das ist halt so, das ist halt tatsächlich irgendwie dieses Sprunghafte, dieses, okay, ich weiß nicht genau, worauf ich mich irgendwie fokussieren soll. Ich finde es teilweise echt interessant zu sehen, welche, ja, also welche Nuancen das dann halt irgendwie bei ihm irgendwie auch nochmal rausbringt, wenn man ihm halt zum Beispiel diese Trauer wegnimmt. Und ja, also wie gesagt, ich finde beide irgendwie schwierig in sich.
Ich bin da voll bei dir, Laura. Ich bin da so bei dir. Und ich glaube, das ist das, was ich am Ende sogar mag am letzten Shot, weil ich habe da gar keine Assoziation mit, jetzt rennen sie alle in die Glückseligkeit oder so, oder hat sich ja richtig entschieden oder so ein Quatsch. Sondern ich denke an die Reifeprüfung. Erinnert ihr euch an das Ende von die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman? Er platzt ja an der Hochzeit rein und entführt ja quasi die Braut. Na, eigentlich wäre das ja das perfekte Ende für eine Liebesgeschichte. Ja, also sie gehen jetzt in ihre unendliche Glückseligkeit, aber sie sitzen am Ende eben in diesem Bus nebeneinander und merken, dass sie eigentlich nicht wissen, was sie da tun und ob es überhaupt das Richtige war, keine Ahnung. Und sie gucken so richtig ins Leere, so vor sich. Und das ist, dieses Ende ist für mich das eigentlich, weil, wie du sagst, das ist keine richtig conscious Entscheidung von allen Beteiligten. Bei Marc geht das ja so gar nicht. Das ist eher so deprimierend und hat auch die 70er Jahre deprimierende, weil das ja in so einen körnigen Filmlook übergegangen ist und dann in einen Freeze-Frame. Es war für mich noch nicht mal so eine Assoziation aus dem Nichts heraus, sondern ich habe wirklich an diese Art Geschichte erzählen aus den 60ern und 70ern gedacht, aus dem New Hollywood, dass das ein sehr negatives Ende ist, voller Ungewissheit. Und so kannst du die Serie dann auch beenden, weil ich finde, das ist keine definitive Antwort, vor allem für niemanden der Beteiligten, aber und auch für uns Zuschauer nicht. Aber man kann es halt weiterspinnen, ob es in seinem Kopf ist, auch wie bei der Reifeprüfung, oder ob man es dann wirklich weiter erzählt. Aber dann auch mit einem richtigen Abschluss. Weil das darf es nicht sein. Also ich bin da auch so komplett in die Leere entlassen wie du. Ich sehe das nur nicht so als negativ, sondern ich sehe das noch als Teil der Aussage, dass man da in die Leere entlassen wird.
Naja, also ich finde es halt, was halt jetzt nicht in diesem Moment also die Ebene wird nicht angesprochen, dass halt eine Gemma ja wirklich fleht darum, dass Marc mit rauskommt und sieht, wie er mit dem Abbild von der Frau wegläuft, die sie halt jahrelang gefoltert hat. Also unter, also nicht sie selbst, aber unter dem Regime von ihr und unter der Führung von ihr, wurde sie halt, also es ist ja wirklich irgendwie, es ist Gefangenschaft, es ist Entführung, es ist Folter, es ist ja wirklich irgendwie total krass, was Gemma passiert. Und ich finde, diese moralische und ethische Implikation, die, da wird das Finale dem nicht so ganz gerecht. So. Und ich glaube, dass viele Leute, also was ich so auf Social Media gesehen habe, halt darüber auch so ein bisschen hinweggehen. Weil natürlich ist es halt irgendwie, gerade dadurch, dass halt irgendwie Audimark irgendwie gelogen hat, es ist natürlich total einfach zu sagen, irgendwie so, ja, Annie, du solltest da nicht rausgehen, jetzt hast du die moralische Hoheit und kannst halt sagen, okay, nein, ich werde hier betrogen nach Strich und Faden und dementsprechend vertraue ich dir nicht und gehe jetzt nicht raus. Und dann ist halt eben, und ich treffe jetzt als Mark die Entscheidung irgendwie für meine Helly und lass halt Gemma irgendwie draußen halt irgendwie sozusagen irgendwie stehen. Und du weißt ja auch gar nicht, was das für Gemma für Auswirkungen hat, weil ich meine, das ist ja auch für sie, also wie soll eine Reintegration denn für sie funktionieren? Mhm. Ne? Also das ist ja nach dieser Höllenfahrt, die sie da irgendwie durchlitten hat, ist es ja auch nicht irgendwie gegeben, dass sie rausgeht und sagt, cool, okay, wo ist mein altes Leben? Dann mache ich jetzt halt so weiter.
Wir wissen auch nicht wirklich, ob sie sich dafür freiwillig entschieden hat oder ob sie irgendwie entführt worden ist, oder? Also es wird so angedeutet, was vielleicht so der Köder gewesen sein könnte, warum sie mitgemacht hat. Aber so explizit ausgesprochen wird es, glaube ich, nicht, oder?
Darf ich noch eine Theorie reinschmeißen? Bitte? Nehmen wir an, meine Theorie stimmt, dass es einen Evil Mark Scout gibt. Denk das mal weiter. Evil Mark Scout, super frustriert, dass seine Frau kein Kind mit ihm kriegt und sie haben eh schon Eheprobleme und alles. Wir haben nur impliziert bekommen, wie er darauf reagiert, dass er vielleicht seine Frau gestorben ist oder was auch immer. Aber vielleicht hat er das auch zumindest initiiert. Also ist daran irgendwie beteiligt.
Initiiert?
Oh wow. Aber das ist jetzt nur so blöd weitergesponnen, wenn es so müsste. Es ist auch viel Wunschdenken dabei. Es kann auch alles viel geradliniger sein. Aber wenn die Theorie stimmt, dann könnte es auch in diese Richtung weitergehen.
Und warum, was ist dann der Grund dafür, zu sagen, okay, er macht auch selbst eine Severance?
Um das zu vergessen? Oder es ist Teil des Prozesses, er muss es ja machen? Mhm. Weil was er da ja in Wirklichkeit macht, ist, diesen Severance-Prozess voranzutreiben, die Methode.
Ja. Also, dass eigentlich nur er derjenige sein kann, der die ganzen Zahlen findet und quasi irgendwie ihr Consciousness löscht.
Man könnte ja auch sagen, umgekehrt, das ist ja der größte und dümmste Zufall aller Zeiten. Ja, also, das ist ausgerechnet seine Frau, die muss ja zuerst die Severance bekommen haben. Das ist definitiv die Reihenfolge der Ereignisse.
Ja.
So, und dann hat er sich in seiner Trauer entschieden, okay, ich mache das jetzt auch.
Ja.
Also das ist ja, ich meine, so viele Leute gibt's da nicht, die diesen Job machen, soweit man weiß. Ne? Also es wird ja immer klarer, dass mehr Leute Severance haben, als die Öffentlichkeit weiß. Ja. Aber das ist ja der dümmste Zufall aller Zeiten. Oder natürlich, Lumen war super manipulativ und hat ihn dahin gegroomt, so mit Werbung, mit einem Vertreter, der ihm das vorgeschlagen hat, alles Mögliche, um ausgerechnet diese Person, die um sie trauert, dahin zu kriegen, einen Job zu machen, den nur er machen kann, um den Severance-Prozess voranzubringen. An für sich, es wird ja auch impliziert, das sind nicht die einzigen Personen, bei denen man es probiert hat. Es kann ja auch nicht sein, ich meine, die anderen müssen ja auch irgendwelche Zahlen sortieren, das kann ja nicht für sie sein, so wie ich das verstehe, sondern, oder? Das ist auch für sie.
Ich glaube, es ist auch für sie.
Ach so, dann kriegen auch andere Menschen ein komisches Gefühl, wenn sie über die Zahlen hovern.
Ja, scheinbar.
Okay, kann auch sein. Aber ich dachte, es ist schon wichtig, dass er selber ist oder er deswegen so eine gute Quota hat, weil es ihn selbst betrifft.
Ja, nee, ich glaube, also das hatte ich auch so gelesen und ich fand es auch merkwürdig, dass, also ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist. Also dann auch nochmal irgendwie zu der Frage, ne, haben Mark und Helly sich außen das erste Mal wirklich getroffen?
Ich kann sogar noch mehr in diese Theorie reinschmeißen. Jetzt kommt der Nerd aus mir nochmal, also jetzt kommt der Hardcore-Nerd. Okay, also wir haben jetzt schon das iPhone gehabt, um die Theorie zu bestärken. Das nächste ist die Uhr. Das ist ja auch sehr prominent. Das ist eine der ersten Sachen, die man sieht, dass er in die Arbeit geht, dass er die Uhr ablegt. Mhm. Also wenn wir von Mark Scott reden, er geht an seine Schublade, legt seine Uhr rein und nimmt ein anderes Haus raus. Das ist so eine ganz nüchterne, so einem Bauhausstil, die perfekt in diese Umgebung passt, ne? Dass er ja nicht raussticht. Aber die Uhr, die er da reinlegt mit so einem braunen Lederarmband, die hat einen ganz auffälligen roten Stern. Das liegt daran, weil ich habe es auch nachgeschaut, die Uhrenmarke heißt Vostok. Die kennt man als Uhrenfan, weil die aus Osteuropa kommt und die gibt's immer noch. Die ist aber noch aus Sowjetzeiten. Die machen so Kampftaucheruhren und sowas. Das ist eine Uhr für Kampftaucher. Das ist eine Taucheruhr, die er da hat. Das ist alles sehr militärisch, sehr sowjetisch angehaucht. Im amerikanischen Sprech sehr böse. In Europa, ich lebe hier in München, ich bin nur eine Grenze davon entfernt, nur Uhrenläden zu haben, wo es nur Vostok-Uhren gibt. Die gibt es in allen Farben und Variationen, aber die haben einen militärischen, sowjetischen Hintergrund. Und er trägt so eine Uhr zur Arbeit.
Ich meine, das ist kein Zufall.
Also in dieser Serie ist ja nichts Zufall, das ist ja nicht mal die Farbe des Teppichs Zufall. Nein. Dann ist auch diese Uhr kein Zufall.
Aber das würde, finde ich jetzt, habe jetzt noch nicht so viel Zeit darüber nachzudenken, aber ich finde, das würde so ein bisschen auch der Aussage der Serie so widersprechen, weil hier ist ja der Antagonist ja eigentlich so ein gesichtsloses, ja, nicht ganz gesichtsloses Unternehmen mit einem pseudo-religiösen Führer. Mhm. Und wenn jetzt da noch irgendwie so eine, ja, so ein, weiß ich nicht, betrogener Ehemann, will ich sagen, reinkommt, das würde das irgendwie für mich verwässern.
Ich finde, autokratische und faschistische Strukturen funktionieren nur, wenn Leute helfen.
Ja, aber das würde auch so ein bisschen diese Kapitalismuskritik und Unternehmenskritik, die ja da drin steckt, auch ein bisschen verwässern. Ja. Also ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht, ob das so verwässert. Also wenn das ist ja nur eine persönliche Ebene, die dazukommt.
Weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass es, also kommt drauf an, wie du das zu Ende spielst. Ich finde, es hat das Potenzial, das zu verwässern. Und da müsste man dann eben aufpassen. Weil, also gerade wenn du nämlich wieder in so ein traditionelles irgendwie Ost gegen West irgendwie gehst, dann bist du halt schnell irgendwie wieder bei, ja, okay, been there, done that. Und es würde dem was wegnehmen, was Severance an Originalität dann eben doch mitbringt und eben auch als Kapitalismuskritik. Aber dann könnte man das natürlich auch weiterspinnen und sagen, okay, Kapitalismuskritik könnte natürlich auch in ein anderes System führen. Und dann bist du auf einmal wieder bei Sowjetuhren.
Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, und was ich vielleicht auch noch sagen möchte, ich finde es, Marco, du hast davon ja geredet, dass es ganz interessant ist, dass man manchmal so Mysterien aufrechterhalten muss, aber auch manchmal Mysterien beantworten muss. Und in der Staffel ist es jetzt, nicht alle Fragen werden beantwortet, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, was Lumen da eigentlich macht. Wir wissen jetzt, was so dieses Data Refining ist, was ich auch ganz gut finde, weil ich sowas Ähnliches, also ganz genau nicht, aber sowas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Das ist, und ich finde, das sind eigentlich mit die besten Mysterien, die man sich auch so ein bisschen zusammenreihen kann, auf die man auch selber kommen kann. Wenn man es so komplett verdenkt und so komplett abstrakt und abstrus macht, dass du auch auf gar keinen Fall drauf kommst, das sind dann für mich nicht die ganz nachvollziehbaren Mysterien. Aber es sind immer noch ein paar Fragen offen. Insofern bin ich gespannt, wie es dann weitergeht. Wir wissen zum Beispiel jetzt auch, was ich auch spannend fand, also das Lumen das ja irgendwie kommerzialisieren will. Also die wollen das ja nicht nur für ihre eigenen Leute, sondern sie wollen es dann ja irgendwann auch auf den Markt bringen. Und wir haben schon so ein paar Anwendungsgebiete gesehen, was ich ja interessant fand. Also zum Beispiel für schwange Frauen oder wenn du irgendwie unfassbare Angst vorm Zahnarztbesuch hast oder so, weiß ich nicht, ob ich mir dann eine Operation am offenen Gehirn unterziehen würde, aber es wäre möglich und das ist auch spannend, was da so alles machbar wäre mit so einem Computerchip im Kopf. Ja, wir haben ja jetzt vor kurzem gehört, dass die Staffel 3 bestätigt wurde. Die Produktion hat wohl auch bereits begonnen. Ich glaube, vielleicht haben sie sogar auch schon mit der Produktion begonnen, also mit das Autorenteam hat vielleicht sogar schon begonnen, bevor sie das offizielle Go bekommen haben. Und ich finde es klar, du kannst jetzt mit der zweiten Staffel, hätte man auch aufhören können, Marco, wie du gesagt hast, aber es bleibt ja immer noch ziemlich viel offen, was man jetzt weiter thematisieren kann. Also eben Mark S., der Verrat von Mark S. und die Frage, wie Mark das Gaut darauf reagiert. Wir wissen auch noch nicht genau, wohin Irving fährt. Der hat sich ja in den Zug gesetzt und ist in den Sonnenuntergang gefahren. Man kann es dabei belassen, aber ich weiß nicht, ich mag den Schauspieler.
Der fehlt so in den letzten Folgen, also ja, er und Bert, also Christopher Walken und John Turturro. Die haben so eine tolle Chemie voneinander, also mit meiner Lieblingskonstellation.
Der ist echt gut. Also ich meine, es ist klar, im Prinzip ist es auch so eine Variation der Rolle von Monks Bruder, die er mal gespielt hat in der Serie Monk. Aber ich finde, das passt voll gut zu ihm und das ist so seine Paraderolle. Und im Großen und Ganzen geht es ja immer noch darum, was ist jetzt mit Lumon? Also können Mark, Devin und Harmony Lumon tatsächlich zu Fall bringen? Ich vermute nein, weil das wird einfach im Kapitalismus ist das nicht in unserer Serienwelt darf das nie passieren. Aber who knows? Ihr guckt beide skeptisch.
Nur ich habe nur gerade überlegt, was noch so meinen Lieblingsrollen gehört. Und das ist Patricia Arquette auf jeden Fall. Mhm.
Also ich
liebe sie mit ihr, das ist so.
Und wo wir jetzt wissen, auf der einen Seite war sie ja so die Soldatin, die also bis in den Untergang eigentlich auf der Seite der Firma stand. Aber jetzt können wir so ein bisschen auch nachvollziehen durch diese 37-Minuten-Folge, woher so ein bisschen der Sinneswandel kommt. Also weil ja die ganzen Erfindungen eben nicht die Erfindungen von Mr. Egan waren, sondern eigentlich ihre Erfindungen. Das könnte natürlich auch so ein Puzzlestück sein, wie man dem übermächtigen Konzern Lumon beikommt. Who knows? Könnte man dann in der dritten Staffel thematisieren. Und dann ist natürlich noch das Ganze, wie so Mr. Milchick reagiert, weil also diese undankbaren Innies, ne? Jetzt hat er da so eine schöne Choreografie für die gemacht. Er hat wieder sein Bestes gegeben und getanzt und jetzt wird er dann auf dem Klo eingesperrt. Also undankbar, wirklich. Ja. Was erwartet ihr euch denn so jetzt für die dritte Staffel, Laura? Was hoffst du dir von der dritten Staffel?
Ja, wie gesagt, ich habe vorhin schon ja gemeint, irgendwie, also ich glaube, die größte Hoffnung ist, dass sie es nicht komplett kaputt machen im Nachhinein. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass sie es nach der dritten Staffel auch zu Ende bringen, so. Oder mit der dritten Staffel zu Ende bringen, weil ich glaube, dann ist es halt eine coole, abgeschlossene Sache. Länger muss man das, glaube ich, auch nicht erzählen. Und ja, also ich gehe davon aus, dass sie natürlich irgendwie, wenn sie bestimmte Sachen auflösen wollen, dass sie das natürlich von Anfang an schon wussten, wohin die Reise geht und das angelegt haben.
Marco, was hoffst du dir für die dritte Staffel und hoffst du auch, dass es die letzte Staffel wird?
Ich hoffe, dass es die letzte wird und ich hoffe, dass sie es nicht verkacken, weil das ist halt das Problem bei allen Mystery-Serien. Meistens ist es die letzte Staffel. Das ist das wegen den Auflösungen, weil es unbefriedigend ist. Schwierig. Ich bin gespannt, ob das klappt.
Ja, ich auch. Also meine Hoffnung wäre ja tatsächlich, dass wir irgendwie, dass die Serie auf einer positiven Note endet. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil dafür wirkt Lumon einfach zu übermächtig. Dafür ist auch, weiß nicht, in unserer Realität kommen Firmen mit solchen Sachen einfach viel zu oft damit durch. Aber ich würd's den ganzen wünschen, dass es da doch irgendwie Gerechtigkeit dann auch für die Innies gibt.
Also mein Bauchgefühl ist, dass sie was Positives erzählen wollen am Ende. Und ich glaube auch, das ist es ja am Ende das, was ja auch Laura mitstört an diesem Staffelfinale, weil es ist ja in Wirklichkeit nicht positiv, was man da sieht.
Ja. Ich meine, auf der einen Seite, Gemma kommt raus, aber auf der anderen Seite, nun, der Verrat von Mark S. Wer weiß auch, ob deine Theorie dann Marco sich bewahrheitet, ob Mark der Scout tatsächlich der Bösewicht ist. Wer weiß, das wäre auf jeden Fall. Also wenn sie dann das noch auf einer positiven Note enden wollen, dann müssen sie aber echt, also da haben sie noch viel vor in der dritten Staffel. Wer weiß, ja. Dann würde ich sagen, hoffentlich dauert es nicht wieder 3 Jahre, aber Produzent Ben Stiller hat schon gesagt, dass es diesmal wahrscheinlich schneller gehen wird. Und wir hatten ja auch bei der zweiten Staffel eben den Autorinnen- und Autorenstreik. Und solange die nicht schon wieder streiken, wird es, denke ich mal, auch schneller gehen. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was hat denn das Staffelfinale von Severance mit euch gemacht? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Laura und Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.